Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie an diesem Freitagvormittag Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind.
Weite Teile Pakistans standen in diesem Sommer nach ungewöhnlich starkem Monsun unter Wasser.
Es werden Spuren und Aussagen gesammelt, um mögliche Kriegsverbrechen zu dokumentieren.
Stark betroffen sind Kenia, Äthiopien und vor allem Somalia. Mehr als 1 Million Menschen, so befürchten die UN, könnten allein hier in den nächsten Monaten durch Hunger in die Flucht getrieben werden.
In der Ukraine sind erneut zahlreiche Städte von Russland schwer beschossen worden, unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie Lviv und Charkiw.
Ukrainische Minenentschärfer suchen die Gegend um das befreite Cherson nach versteckten Sprengfallen ab.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt schon jetzt vor vielen Corona-Todesfällen im Herbst.
Die Verwaltungen berichten nach Angaben der Krankenhausgesellschaft von beinahe vollständig belegten Kinder- und Jugendstationen.
Massiv steigende Preise, Inflationsraten auf Rekordhöhe.
Karl Lauterbach warnt weiter vor einem Winter vor Varianten.
Ja, da haben wir schon einiges gehört. In komprimierter Form viel von dem, was einen ganz schön deprimieren kann. Schlechte Nachrichten. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht jeden Tag Positives, Glücksmomente, gute Nachrichten. Aber auch die Krisen scheinen sich zu häufen. Und damit meine ich nicht an dieser Stelle das deutsche WM aus. Corona wird abgelöst vom russischen Krieg in der Ukraine. In der Folge erleben wir in vielen Ländern, auch in Deutschland, eine Energiekrise. Und wenn wir über die deutschen und europäischen Grenzen hinausblicken, dann sehen wir noch mehr Konflikte, Hunger, Flucht. Ja, und über all dem steht dann auch noch der Klimawandel, der den ganzen Globus betrifft. Das sind nun mal viele Themen, die uns jeden Tag in den Nachrichten begegnen, viele negative Themen. Und wir wollen in dieser Sendung darüber sprechen, was das mit uns macht, mit Ihnen persönlich. Schauen und hören, lesen Sie noch Nachrichten, vielleicht sogar noch intensiver als sonst in Krisenzeiten, oder schalten Sie ab? Und was erwarten Sie von Medien in solchen Zeiten? Informationshunger oder Abstinenz, verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Das fragen wir heute in der Lebenszeit. Und wir sprechen und diskutieren hier mit den folgenden Gästen. Florian Meißner ist mir zugeschaltet. Er ist Professor an der Hochschule Makromedia, lehrt Medienmanagement und Journalistik und ist unter anderem Experte auch für Krisenkommunikation und internationale Journalismusforschung. Guten Tag, Herr Meißner.
Guten Morgen.
Und außerdem zugeschaltet Leonard Novi, Journalist und Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Und er ist auch in der Medienberatung tätig. Guten Morgen, Herr Novi.
Hallo, guten Morgen.
Das ist die Runde, die hier diskutiert. Und wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Meinung, auf Ihre persönlichen Erlebnisse, auf Ihre Einschätzungen, auf Ihre Erfahrungen. Und erzählen Sie uns gerne, ob die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten verändern. Sie können uns anrufen, wie immer unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und immer der Hinweis auch, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen, notieren Sie in der E-Mail gerne auch Ihre Telefonnummer. Unser Thema heute: Informationshunger oder Abstinenz, verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Und in die Runde, zunächst mal an Herrn Meißner, würde ich gerne mal fragen, wann haben Sie zuletzt mal einen Tag überhaupt keine Nachrichten geschaut, gehört, gelesen?
Das ist richtig lange her. Also so lange, dass ich mich tatsächlich konkret gar nicht mehr daran erinnern kann. Also ich erinnere mich auf jeden Fall auf mehrere Jahre sehr intensiven Medienkonsums im Zuge der ganzen Krisen auch, die wir erlebt haben. Also ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal war.
Das heißt, die Strecken stecken im Grunde so richtig drin in dem Nachrichtengeschäft. Manche sprechen von der Nachrichtenflut.
Das kann man so sagen. Das ist ja auch beruflich bedingt bei mir, dass ich mich sehr intensiv mit Medien und Journalismus und auch Krisen beschäftige. Und insofern verfolge ich das schon deswegen sehr eng.
Und wenn wir beim heutigen Thema sind, schalten Sie dann solche Nachrichten gedanklich irgendwann einfach ab oder verfolgen Sie die auch manchmal, ich sag mal jetzt nicht bis in den Schlaf hinein, aber vielleicht tatsächlich auch in manchen Situationen am Tag?
Also ich verfolge es sehr eng. Es gibt bei mir so eine Regel, dass ich also vom Schlafengehen zum Beispiel soziale Netzwerke meide, weil auch da natürlich vieles auch recht ungefiltert auf einen so einprasselt an Bildern, an Informationen. Da sage ich mal jetzt auf der persönlichen Ebene, das ist etwas, wo ich dann für mich Grenzen setze.
Mhm. Die Frage auch an Leonard Novi. Wie ist es bei Ihnen? Wann haben Sie das letzte Mal einen Tag ohne Nachrichten verbracht?
Ja, ich habe gerade überlegt, das ist ein bisschen wie bei Herrn Meißner, irgendwie so eine Art Deformation professionell, also beruflich bedingt. Am ehesten tatsächlich im Herbst auf Kreta an der Südküste im Urlaub. Aber auch dort ändert sich das dann. Früher war es einfach so, dass man dort kein Netz hatte und entsprechend sozusagen abgekoppelt war. Das ist heute dann auch nicht mehr so. Insofern würde ich wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dort den ganzen Tag offline war. Insofern ist es dann auch schon wirklich wahrscheinlich deutlich länger her, aber der Herbst oder diese 2 Wochen im Herbst waren wenigstens mal etwas ruhiger als die Monate davor.
Aber vielleicht nicht ganz untypisch, dass so etwas dann vor allem im Urlaub passiert und nicht im Alltag.
Genau so, ja, und auch nicht untypisch insofern, als dass man es irgendwie auf technische Gegebenheiten schiebt. Ne? Und heute sind wir eigentlich natürlich alle permanent irgendwie online. Und umso wichtiger ist es, sich dann persönlich zu disziplinieren. Ich bin ja schon ganz beeindruckt von dem, was Herr Meißner erzählt. Das machen einige so. Probiere ich auch, dass man sich zumindest abends so diese Ruhezonen gönnt und auch aktiv schafft, was vielen von uns ja auch schon wirklich schwerfällt, wenn man das Handy dann ins Bett nimmt.
Leonhard Novi hat gerade schon ein wichtiges Stichwort angesprochen, ständig online. Das ist natürlich heutzutage möglich, beziehungsweise bei den meisten ist das der Fall, indem man einfach das Smartphone dabei hat. Ständig Nachrichten verfügbar, wann immer man das Handy, das Smartphone aus der Tasche zieht. Ist das, Herr Novi, ein Problem?
Naja, wenn man so will, ich glaube, wir sind da einfach in so einer rasanten Anpassung. Ne? Also selbst ich bin jetzt irgendwie Mitte 40, ich habe mein Abitur, glaube ich, noch ohne Internet gemacht und da war vom Smartphone war da noch keine Rede. Ne? Also wir reden über sozusagen historisch wirklich enorm, ja ganz kurze Zeiträume, in denen sich wahnsinnig viel getan hat. Also wenn man das irgendwie vergleicht irgendwie mit der Erfindung des Buchdrucks und wie lange das dann gedauert hat, bis sich das verbreitet hat und so weiter. Also bei uns ist irgendwie so, Google gibt es wahrscheinlich seit 98, Facebook seit 2004 oder 2005, das iPhone 2007 irgendwie ganz zentral in der Entwicklung. Das hat natürlich Folgen und das muss man auch lernen, den Umgang damit. Und ich glaube, wir sind alle sozusagen, das passiert jetzt alles mehr oder weniger in einer Generation oder hat eine Generation völlig überwältigt. Die Jüngeren kommen dann besser klar, so Leute wie ich, naja, so halbwegs. Andere vielleicht noch weniger. Insofern, diese Medien sind allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, damit den Umgang dann zu lernen. Und das ist nicht zuletzt nicht nur ein Auftrag sozusagen an den Einzelnen, sondern es hat natürlich auch was mit Bildung und Schulen und so weiter zu tun. Bin mal gespannt, wie das kommende Generationen handhaben. Das bemisst sich aber eben nicht zuletzt daran, wie wir als Gesellschaft damit jetzt umgehen.
Das heißt, Sie sagen, wir stecken da gerade mittendrin in diesem Wandel, müssen also eventuell einfach auch noch lernen, wie wir mit der ständigen Verfügbarkeit von Nachrichten dann umgehen.
Mit der ständigen Verfügbarkeit und mit dieser wahnsinnigen Beschleunigung, die damit auch einhergeht. Ja.
Was das alles bedeutet, darüber möchten wir heute sprechen in der Lebenszeit. Informationshunger oder Abstinenz, verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Unsere Frage an Sie. Gerne können Sie sich beteiligen, indem Sie uns anrufen 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns schreiben, eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir möchten natürlich darauf schauen, was ganz persönlich mit jedem Einzelnen passiert, gerade in Krisenzeiten, mit Blick auf das Medienverhalten. Wir wollen aber auch ein bisschen danach fragen, was Medien vielleicht tun und tun können, um vielleicht ein bisschen zu entschleunigen. Wir haben gerade von Herrn Novi schon gehört, dass es natürlich eine enorme Beschleunigung gibt durch diese ständige Verfügbarkeit auch. Inwieweit, Florian Meißner, inwieweit stehen Medien in der Pflicht? Sie sind Professor für Medienmanagement, beschäftigen sich mit solchen Themen. Inwieweit ist es auch die Aufgabe der Medien, ja, auf diese neuen Umstände, nenne ich es mal, die Digitalisierung, die ständige Verfügbarkeit, zu reagieren, vielleicht auch wirklich zu entschleunigen oder vielleicht anders zu informieren? Sehen Sie da die Medien in der Pflicht?
Ich glaube, dass im Zuge dieser ganzen Krisen, die wir jetzt seit Jahren ja in dichter Folge erleben und die wirklich so eine enorme Präsenz in unserem Alltag, in unserem Medienalltag haben, dass es da schon wichtig ist, sage ich mal, von diesem Live-Ticker-Journalismus vielleicht ein bisschen wegzugehen, ja, sozusagen. Also Aktualität und Schnelligkeit ist in dieser Zeit nicht mehr alles, sondern es braucht ganz viel Einordnung, es braucht ganz viel auch Angebote, die auch einen konkreten Nutzwert für Mediennutzerinnen und Nutzer haben. Also konkrete Hinweise, wie gehe ich mit Krisensituationen um? Wie kann ich mich sozusagen unter den Bedingungen des Alltags zurechtfinden? Wie kann ich vielleicht anderen Menschen helfen?
Also muss sich der Journalismus verändern?
Ich weiß nicht, ob der Journalismus sich insgesamt verändern muss. Ich glaube, dass es gut ist, wenn sozusagen eine Art, ja auch eine konstruktive Haltung mehr sich sozusagen breit macht im Journalismus, dass man nicht nur Bad News berichtet und sozusagen also ein Dauerfeuer an Schreckensnachrichten abfeuert, sondern im Grunde immer auch Einordnungsangebote macht und Angebote macht, also wirklich den Menschen das auch das Gefühl gibt, okay, also das kann ich tun, um mit einer Krise fertig zu werden. Ich glaube, das ist ein bisschen auch, was auch hintergründig vielleicht das Thema dieser Sendung ist. Also wie finde ich mich denn zurecht, sowohl im Alltag mit diesen ganzen Krisen als auch mit den ganzen Medienangeboten, in der Informationsflut, wie gehe ich damit wirklich um? Und insofern finde ich diese Sendung tatsächlich da auch schon einen ganz guten Ansatz. Mhm.
Ja, tatsächlich müssen wir ja auch über die psychologischen Effekte sprechen an der Stelle. Es ist so, dass, das sagen etliche Experten, Gehirnforscher zum Beispiel, dass gerade das Gehirn für schlechte Nachrichten ganz besonders aufnahmebereit ist. Also, dass es eine besondere Aufmerksamkeit dafür gibt, was evolutionär bedingt ist. Also ganz einfach gesprochen, die schlechte Nachricht, dass der Säbelzahntiger um die Ecke lauert, die war eben einfach überlebenswichtig. Und deswegen bei unseren Vorvorfahren hat sich das einfach durchgesetzt, dass diese Nachrichten dann ganz, ganz schnell aufgenommen wurden. Schneller als andere.
Ja, kurzfristig hat das natürlich die Wirkung, dass sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt werden kann mit schlechten Nachrichten. Und es ist ja auch Aufgabe des Journalismus, auch über wesentliche Entwicklungen, über Krisen auch zu berichten. Also das hat ja auch alles seine Berechtigung. Die Frage ist immer, ob man dann Mediennutzerinnen und Nutzer auch alleine lässt, sozusagen mit den schlechten Nachrichten, oder ob man eben auch mal Lösungen aufzeigt oder eben konkrete Hinweise gibt, wie man damit auch umgehen kann. Und das finde ich einfach so ein bisschen diese konstruktive Grundhaltung, das würde ich mir schon wünschen, dass das noch mehr Einzug hält, weil ich hoffe mir davon zumindest, dass es dann einfach weniger diese Resignation gibt, die wir aktuell ja beobachten. Also wenn man sich hilflos fühlt bei dem Konsum dieser ganzen, ja oft schlimmen Nachrichten, die uns tagtäglich begegnen, diese Hilflosigkeit führt ja dann dazu, dass man resigniert, dass man dann auch Nachrichten vielleicht auch meidet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt für Journalismus heutzutage.
Lösungen aufzeichnen, das ist ja dann auch der Ansatz des konstruktiven Journalismus, dass man eben nicht bei der reinen Beschreibung bleibt, sondern wirklich auch Lösungsansätze mitliefert. Leonard Novi, wie sehen Sie es? Ist das dann auch eine Möglichkeit, aus dieser Spirale herauszukommen, durch konstruktiven Journalismus zum Beispiel?
Ich glaube schon. Also das ist, man muss dazu sagen, dieser konstruktive Journalismus, das ist ein Stück weit auch so ein Modewort oder so ein Trend, über den man jetzt spricht, auch zusehends in Deutschland. Und ich glaube auch an meinen Vorredner anschließend, klar, da ist was dran. Das muss der Journalismus leisten. Man kann sagen, eigentlich sollte das auch eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber eben nicht, weil genau diese Faktoren, die Sie vorhin genannt haben, also der Fokus auf Negativität, auf Katastrophen, auf harte Nachrichten, auf Schockmomente, Erschrecken und so weiter, das zieht uns natürlich an. Das schafft Aufmerksamkeit. Das wollen wir sozusagen, weil es emotionalisiert und so weiter. Und das führt bei den Medien natürlich dazu, dass sie das machen, weil es sich auch verkauft. Also Medien, der primäre Auftrag von Medien ist jetzt nicht irgendwie ein Bildungsauftrag, sondern es geht natürlich auch immer um Einnahmen, um dieses wirtschaftliche Moment und um einen Aufklärungs- und Informationsauftrag, hat Herr Meissner auch gesagt. Also es geht jetzt nicht darum, negative Meldungen oder sowas zu vermeiden, aber die Frage ist schon, wie bricht man aus diesem Strom an Negativnachrichten aus und wie kommt man vielleicht auch über die Beschreibung des Problems hinaus zu der Frage, ja, wie kann es denn weitergehen? Was sind Lösungen? Darum geht es beim konstruktiven Journalismus, sozusagen Kontext zu liefern, auch Differenzierung, Grauzonen irgendwie aufzuzeigen und wenn man so will, auch das Publikum dann auch nicht unterfordern mit so einer plumpen Eindeutigkeit und so einem Staccato von vermeintlich eindeutigen Meldungen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch zukunftsweisend ist, insofern als dass es ein Unterscheidungsmerkmal und einen Mehrwert liefert gegenüber den sozialen Medien, weil Nachrichten sind überall um uns herum, sozusagen für lau, damit lässt sich dann auch nur noch bedingt Geld verdienen mit dieser Art Krisentheorie. Geschichten. Umso wichtiger ist es jetzt wirklich, einen Unterschied zu machen für den professionellen, den redaktionell organisierten Journalismus, der ja auch Geld verdienen muss. Und das geht, glaube ich, genau darüber, dass man eben mehr liefert, als ohnehin an jeder Ecke im Internet zu finden ist. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt jetzt als konstruktiven Journalismus irgendwie ausweisen. Das muss man einfach machen. Und das ist ein Weg, der in die Zukunft weist und im Übrigen auch das Publikum ernster nimmt.
Und weil Sie gerade die neuen Medien angesprochen haben, soziale Medien, würden Sie sagen, da sollte man sich eher auf das eine oder auf das andere, eher die sozialen, die neuen Medien oder eher die klassischen Medien fokussieren, um vielleicht auch so einer, ja, einem Krisendenken ein bisschen zu entgehen? Oder finden Sie das in beiden, sowohl in der klassischen Medienwelt als auch in den neuen Medien?
Natürlich in beiden, das bedingt sich ja längst auch wechselseitig und geht, wenn man so will, ineinander auf. Also ich glaube, man kann es einfach kaum mehr trennen, weil die Leute natürlich auch über soziale Medien klassischen Journalismus rezipieren. Also ich würde da eher sozusagen von unserer Medien- und Kommunikationslandschaft, unserer kommunikativen Infrastruktur sprechen. Und da tut sich einiges. Und da würde ich sagen, sozusagen dieses Gefühl der Allgegenwart der Krise, ja, dass die Krise, wenn man so will, zu einer Art mentalen Dauerzustand geworden ist. Und das diskutieren wir jetzt nicht erst seit irgendwie Krieg und Corona. Ne? Und wenn wir an die Finanz- und Schuldenkrise denken, die sogenannte Flüchtlingskrise, die Fluchtbewegung 2015, 2016, den Brexit und so weiter, ist eine Krisenkaskade, wenn man so will. Bisschen paradox im Übrigen, weil es den Menschen ja insgesamt, also in unseren Gefilden durchaus insgesamt besser geht als unseren Vorfahren. Und trotzdem herrscht so das Gefühl vor, mein Gott, ist irgendwie alles, wird immer alles schlechter. Und irgendwie sind so Gesellschaften, die sich dann auch in Debatten reinsteigern, wo man das Gefühl hat, irgendwann fliegt uns allen mal die Sicherung raus. Also so eine Art kollektiver Nervenzusammenbruch. Das hat was eben mit objektiven Krisen zu tun, aber die gab es immer. Es hat auch was mit einer Beschleunigung von Öffentlichkeit und Kommunikation zu tun. Und das ist maßgeblich getrieben natürlich durch soziale Medien. Aber der Journalismus hat sich dem auch angepasst. Er ist dem ausgesetzt und er hat sich angepasst. Und nun ist die Frage sozusagen, welche Auswege gibt es da? Ein Satz noch, also Silicon Valley alleine wird das sicher nicht tun, weil in deren Logiken und deren Algorithmen sind natürlich genau auf diese Beschleunigung und Emotionen optimiert, ne? Weil das Interaktion und das dann Geld schafft. Die Leute bleiben dran, sie klicken, klicken, klicken. Journalismus kann das nicht eins zu eins mitspielen, soll das nicht eins zu eins mitspielen, sondern muss dann eben gerade da einen Unterschied machen.
Ja, und wir
macht das nicht überflüssig.
Ja, wir fragen heute, wie sich der Medienkonsum in dieser schnellen Medienwelt bei Ihnen persönlich vielleicht verändert hat oder vielleicht auch nicht verändert hat. Angesichts der vielen herausfordernden Informationen und Bilder, die uns jeden Tag erreichen. Und wie konsumieren Sie auch die Nachrichten? Schauen Sie ganz klassisch die Tagesschau oder schauen Sie inzwischen mehr in den sozialen Netzwerken nach, was Sie interessiert und filtern vielleicht Ihre Informationen? Darum geht es heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Noch einmal der Hinweis, dass Sie gerne anrufen können. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Florian Meißner, Professor für Medienmanagement. Krisen, das ist ja nicht neu oder Krisen sind nicht neu. Generationen von Menschen haben mit Krisen gelebt. Warum haben wir gerade das Gefühl, dass es sich so bald?
Ja, ich glaube, das hat schon auch mit objektiven Umständen zu tun. Also das ist natürlich eine wirklich extrem dichte Abfolge jetzt auch von globalen Krisen, die wir erleben. Also die Pandemie ist eine globale Krise. Der Klimawandel wird zunehmend zur globalen Krise und hat immer wieder auch lokale Auswirkungen. Und auch der Krieg Russlands, die Invasion Russlands der Ukraine ist natürlich eine Krise mit extremen internationalen Auswirkungen. Und insofern, das kann man nicht wegdiskutieren, das hat natürlich sehr stark auch damit zu tun, dass wir jetzt eine tatsächliche Abfolge solcher globaler Krisen erleben. Und das ist also jetzt kein reines Medienphänomen, dass sozusagen Medien immer intensiver über Krisen berichten. Also darauf deutet die Forschung eigentlich nicht hin, sondern es ist jetzt wirklich, denke ich, in den vergangenen Jahren, auch Hanovi hat ja schon auf einige Krisen wie die Finanzkrise, Flüchtlingskrise auch hingewiesen. Da hat einfach eine Verdichtung dieser Ereignisse stattgefunden, die sich auch medial natürlich abbildet und die mittlerweile so eine Präsenz auch erreicht hat, dass es natürlich auch deutliche Ermüdungserscheinungen gibt. Also wir haben das bei der Corona-Krise beispielhaft gesehen. Da gab es natürlich ein riesiges Medieninteresse am Anfang, also extrem hohe Mediennutzungsraten. Aber mit der Zeit sind die Leute wirklich einfach auch sehr, sehr müde geworden und wollten dann einfach auch vielfach diese Nachrichten nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr hören, nicht mehr sehen.
Herr Meissner, ich würde gerne vor den Nachrichten noch Herrn Schiebschick, der uns angerufen hat, in die Sendung mit reinnehmen. Deswegen eine kleine Unterbrechung an der Stelle. Herr Schiebschick, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Wie sehen Sie es? Wie ist Ihr Medienverhalten und hat es sich verändert?
Ja, ich habe das Stichwort Ermüdung gehört und das ist für mich der Einstieg. Also für mich ist das auch eine Frage der Ermüdung, dieses nicht auf den Konsens, ständig auf Konfrontation. Und wenn etwas getwittert wird, eine Nachricht irgendwo kommt, dann springen alle auf diese eine Nachricht. Und das ist für mich irgendwie immer das Gleiche, irgendwie langweilig. Das macht müde. Und deswegen entziehe ich mich und den Nachrichten und ja, muss halt sehen, wo ich andere Nachrichten herbekomme. Also die eine Nachricht wird rausgegeben, wenn wir mal konkretisieren, aber es wird nicht überprüft. Ist diese Nachricht nun echt?
Das heißt, Ihnen fehlen auch die gut recherchierten Nachrichten?
Ja, genau, die Recherche fehlt mir. Das gab es ja vor 10, 20 Jahren noch. Heute ist das alles so hyperschnell.
Wo sehen Sie das Problem?
Ja, dass so mal bei einer These mal die Gegenthese aufgestellt wird oder eine andere Möglichkeit, einen anderen Betrachtungspunkt eingenommen wird, mal von oben geschaut, sagen wir mal, so aus der Metaebene, stimmt das überhaupt noch alles? Ja.
Herr Schiebschick, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Gleich kommen hier die Nachrichten, deswegen müssen wir an der Stelle das dann auf später verschieben, das, was Sie uns hiermit in die Runde gegeben haben. Wir werden gleich in 5 Minuten nach den Nachrichten weiter diskutieren über unser Thema, unter anderem auch mit dem Hinweis, den Sie uns mitgegeben haben. Unser Thema in der Lebenszeit heute: Informationshunger oder Abstinenz. Verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Sie können uns anrufen. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und gleich nach den Nachrichten geht es dann hier weiter. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk. Heute zum Thema Informationshunger oder Abstinenz. Verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Die Krisen, die bis in viele Bereiche unseres Alltags hineinwirken, die lassen nicht nach. Im dritten Jahr der Pandemie ist zwar das Thema Corona ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, aber dafür blicken viele Menschen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Einige fürchten, dass dieser sich ausweiten könnte. In der Folge wachsen auch die Sorgen um weiter steigende Preise für Lebensmittel oder für Energie und hinzu kommen Klimakrise, Flüchtlingsbewegungen und Hunger in etlichen Weltregionen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das alles in den Medien schauen, wenn Ihnen diese Themen begegnen in den Medien? Schauen Sie zu, vielleicht sogar noch mehr in Krisenzeiten oder schalten Sie eher ab? Darum geht es heute. Darüber sprechen wir in der Lebenszeit. Sie können sich gerne weiter beteiligen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder unsere E-Mail-Adresse, an die Sie schreiben können, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und zwei Hörerinnen haben das getan, unter anderem Frau Scheuch, 26 Jahre. Sie schreibt: Im Zuge der zahlreichen Krisen habe ich begonnen, sehr viel bewusster Medien zu konsumieren und genauer zu schauen, welche Medien ich konsumiere. Hintergrund ist, dass ich das Gefühl haben möchte, umfassend informiert zu sein, ohne Fake News. Und eine weitere Mail von Frau Jaschke. Sie schreibt uns: Wichtiges Thema aus meiner Sicht. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es für mich wichtig ist, Zeiten zu haben, in denen ich die Welt mal außen vorlassen kann und mich auf mein persönliches Leben konzentrieren kann. Das tut sehr gut. Das gelingt mir allerdings meist nur, wenn ich verreise oder Besuch bekomme. Im Alltag bin ich geradezu süchtig nach Informationen. Das war nicht immer so. Ich würde schon sagen, dass es durch die Krisen ausgelöst wurde. Also mehr Medienkonsum, könnte man sagen, bei Frau Jaschke als ohne diese Krisen. Leonard Novi, wir haben eben schon gehört von einem Hörer, von Herrn Schiebschick, der uns angerufen hat. Er wünscht sich mehr gut recherchierte Nachrichten, ihm fehlen mehr Perspektiven. Was würden Sie dazu sagen? Fehlen vielleicht ein paar Perspektiven in der Berichterstattung auch?
Immer mal wieder, mit Sicherheit. Ich glaube, das größere Problem ist, wie auffindbar sind die. Ne? Und darum muss es gehen. Darum geht es auch, glaube ich, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Er hat ja im Grunde zwei Sachen gesagt. Ne? Zum einen diese Ermüdung und diese Erschöpfung und dass er sich dem dann bewusst entzieht. Darüber haben wir vorhin auch schon mal gesprochen. Das ist das, was man jetzt in der Forschung so als News Avoidance beschreibt. Also, dass man bewusst sozusagen sich diesen Nachrichtenfluss einfach entzieht, aber damit auch den journalistischen Medien sich einfach nicht mehr angesprochen fühlt, gelangweilt ist, sich entfremdet, manchmal dann ohnmächtig fühlt und in manchen Fällen auch irgendwie zynisch nur noch so darauf blickt. Das ist so das eine, aber er hat auch gleichzeitig ja den Ausweg beschrieben, nämlich das, was er sich wünscht. Und da glaube ich, wie gesagt, ich würde jetzt kein Medienbashing betreiben, insofern, als ich sage, naja, da werden irgendwelche Perspektiven systematisch ausgeblendet oder so. Ich glaube, da ist ganz viel da. Man muss es aber einfach transparenter eben auffindbar machen, weil der Job des Journalismus, des professionell, redaktionell organisierten Journalismus, der ist es eben nicht nur sozusagen hektisch auf Krisen draufzuspringen und die Atemlosigkeit, die unsere Zeiten eh irgendwie auszeichnet, die irgendwie eins zu eins abzubilden und den Konflikt. Krisenberichterstattung ist auch nicht nur Tagesschau heute und Brennpunkt, sondern es geht eben auch um diese Art von Orientierung. Also jenseits dieser Breaking News kontinuierlich und nachhaltig über Ursachen und Folgen, also eben diese Art von zu berichten, diese Art Recherche zu leisten von der Sprache und natürlich auch unterschiedliche Perspektiven abzubilden und vielleicht so abzubilden, dass man sie dann auch findet. Also da haben wir ja nun sozusagen mit dank Internet auch die Möglichkeit, sozusagen Perspektiven auch gegenüberzustellen, sodass sich der Zuschauer, die Zuschauerin, das Publikum dann auch ein eigenes Bild davon machen kann. Ich glaube, das wird zusehends auch probiert, kann man sicherlich aber mehr machen, ja.
Ein bisschen in diese Richtung geht ja auch die Mail, die ich vorgelesen habe von unserer Hörerin Frau Scheuch. Sie schreibt, dass sie im Grunde auch ein bisschen bewusster konsumiert, genauer hinschaut, welche Medien sie konsumiert, um umfassend informiert zu werden. Florian Meißner, Professor für Medienmanagement, das ist doch eigentlich die idealen Nutzerinnen, die man sich wünscht, die wirklich bewusst Medien auswählt und schaut, möglichst umfassend ein breites Bild zu bekommen.
Ja klar, und das gilt, das ist einmal generell so und dann gilt es auch ganz besonders in Krisen. Also um noch einmal auf die Corona-Krise zu sprechen zu kommen, viele werden sich erinnern, dass gerade in der Anfangszeit, der auch eine riesengroße Unsicherheit herrschte, rund um dieses Virus, es waren wahnsinnig viele Fake News unterwegs und es war in dieser Anfangszeit wirklich oft schwer zu unterscheiden, okay, also welcher Nachricht kann ich da jetzt eigentlich Glauben schenken und welcher nicht. Und da hat aber tatsächlich, also das zeigen auch Studien, wirklich auch, da ist wirklich eine Art Lerneffekt eingetreten. Also in der Anfangszeit dieser Krise wurden auch viele Nachrichtenangebote oder, sage ich mal, eher zweifelhafte Netzquellen vielleicht genutzt. Und da hat sich wirklich herausgebildet, dass Nutzerinnen und Nutzer ganz bewusst zunehmend wirklich auch qualitativ hochwertigen Journalismus auch dann gezielt gesucht haben und auch vielleicht so ein bisschen den Wert dessen auch wiederentdeckt haben in dieser Krise. Weil also ein Beispiel sind jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, aber nicht nur die. Also die Mediennutzung hat enorm, wie gesagt, zugenommen und es war für Menschen unglaublich wichtig, einfach verlässliche Informationen zu bekommen, um eben genau auf diese Fake News nicht reinzufallen. Und da ist wirklich, also entgegen der landläufigen These, dass irgendwie Medien auch immer weiter an Vertrauen verlieren, also gerade die Corona-Krise, das zeigen Befragungen ganz deutlich, da hat das Vertrauen in Medien sogar zugenommen.
Ein Gegenbeispiel.
Ja, genau. Und das ist also insofern auch eine Gelegenheit für Medien, auch in Krisen sich zu bewähren und auch wirklich Vertrauen aufzubauen.
Herbert Ebert hat uns angerufen aus dem Westerwald, wie ich hier lese. Guten Tag, Herr Ebert.
Ja, schönen guten Tag.
Und erzählen Sie uns gerne Ihre Position zu unserem Thema. Wie sehen Sie es und wie ist Ihre Mediennutzung?
Also ich habe in der letzten Zeit eigentlich die herkömmlichen sozialen Medien, die man so kannte, Twitter, Facebook, alle abgeschaltet. Das, was ich dort erlebt habe und leider Gottes auch dann zum Teil in der Anpassung der herkömmlichen Medien in Presse und Rundfunk auf diese Plattform draufzuspringen, das hat mich sehr enttäuscht. Die Inhalte waren, ich sag mal, zum großen Teil auch unter der Gürtellinie, die in den sozialen Medien da abgelaufen sind. Ich habe mich davon weitgehend entfernt. Ich bin auch auf Alternativen umgestiegen. Ich erwarte mir aber auch von diesem Format keine verlässlichen Informationen. Das Schlagzeilengehäschel durch sämtliche Themen, das liegt mir auch überhaupt nicht. Mhm. Insofern kann ich eigentlich nur das bestätigen, was jetzt vorhin schon gesagt wurde. Die herkömmlichen Medien, sprich Rundfunk und Printpresse, haben hier auch Gelegenheit, sich wirklich als die bessere Alternative auszuweisen. Und das wäre dringend notwendig, anstatt, wie gesagt, dieser Geschwindigkeitsnachrichtenwelt der sozialen Medien immer hinterher zu häscheln.
Mhm. Das heißt, Ihnen ist da ein bisschen zu viel Anpassung an die sozialen Medien, gerade was das Tempo angeht.
Ja, zumindest in den Anfangszeiten. Ich meine, mhm. es gibt ja nun Facebook und Twitter schon eine ganze Zeit lang. Und wir haben ja jetzt auch zuletzt gesehen, dass nach der Übernahme von Twitter durch Musk und die Freischaltung der zuvor gesperrten Konten, da auch die entsprechende Qualität der Nachrichten wieder zugenommen hat. Das heißt also, die negativen, negativ gestalteten Geschichten und Bots und so weiter und so fort. Und ich denke, es kann nicht Sinn und ist auch nicht Aufgabe der Medien sein, vor allen Dingen nicht der öffentlich-rechtlichen Medien sein, dieser ganzen Geschichte hinterher zu häscheln. Mhm. Ich bedauere darüber hinaus auch, zeitigt auch bestimmte Entwicklungen in jüngster Zeit. Zum Beispiel, dass man bei vielen Medien, bei vielen Printmedien zum Beispiel, nur noch über ein Abo, über ein Probeabo an einzelne Artikel rankommt. Ja, wenn ich mich für ein Thema interessiere und, wie vorhin gesagt wurde, mich umfassend informieren will, also auch mal unterschiedliche Interpretationen oder Darstellungen einer Sache nachlesen möchte und muss dann jedes Mal ein Abo abschließen, anstatt einen einzelnen Artikel kaufen zu können. Das ist für mich auch ein Ding, was mich daran hindert, eigentlich zu einer, ja, ich sag mal, zu einem breiten Meinungsfundament zu kommen.
Mhm. Herr Ebert, vielen Dank. Sie haben jetzt sehr, sehr viele Themen genannt und viele Impulse uns mitgegeben. Bleiben Sie gerne noch in der Leitung. Das Thema Kosten, darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Das würde ich gerne erstmal zur Seite schieben. Aber vor allem beim Thema Tempo und Schnelligkeit bleiben. Leonard Novi, Journalist und Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Sie fordern ja auch eigentlich Schnelligkeit und Verlässlichkeit zugleich. Also beim Thema Tempo, da kann man mit den sozialen Netzwerken, mit Twitter nicht mithalten aus Sicht der klassischen Medien. Trotzdem muss man natürlich auch ein gewisses Tempo mitgehen, sage ich mal. Also man kann nicht, wie das vielleicht mal der Fall war, in der Zeitung morgen früh darüber berichten, sondern da ist natürlich ein anderes Tempo, das für alle klassischen Medien auch gilt, aber Sie sagen trotzdem ein bisschen Vorsicht.
Ja, genau. Also das jetzt sprechen Sie sozusagen den Journalismus an und was das für ihn bedeutet. Mhm. Und da glaube ich schon auch, klar, Agilität ist total wichtig. Und da kann einige wiederum auch noch eine Schippe drauflegen. Gerade die Öffentlich-Rechtlichen sind dann teilweise recht spät auf Sendung gegangen. Mhm. Und irgendwie ein paar Tage später wird dann das Begräbnis der Queen irgendwie auf einem halben Dutzend Kanäle übertragen. Also ich glaube, das kann man auch noch fein justieren. Ich finde, man könnte auch mal gut über einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal und so weiter nachdenken. Aber ich würde gerne, wenn ich darf, Stichwort Beschleunigung, nochmal einen Punkt aufgreifen, den Herr Ebert eben auch gemacht hat. Und ich will ihm seine Erfahrung gar nicht absprechen. Die ist im Übrigen auch meine. Aber ich finde, wenn wir sagen, dass Medien nicht nur schwarz-weiß diskutieren sollen und Krisenjournalismus nicht nur sozusagen in so absoluten Kategorien verhandelt werden soll, sondern dass es auch im Kontext und so weiter geht, Differenzierung, dann müssen wir auch so über soziale Medien diskutieren. Und da schließe ich mich mal selber mit ein. Und das, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist eine paradoxe Situation, weil wir haben dank sozialer Medien heute verfügen wir aber auch über mehr und wahrscheinlich auch über bessere Informationen, denn jeder hat die Möglichkeit, sich eben entsprechend auch selber zu informieren, kann zugreifen auf eine Vielzahl von wirklich auch tollen Angeboten und Quellen, auch auf Twitter im Übrigen. Jeder, der sich damit mit Wissenschaftlern und so weiter auf Twitter beschäftigt hat, weiß das auch. Mhm. Und insofern, das findet durchaus auch statt. Die Frage ist eben, was ist sozusagen dominant? Wie arbeiten diese Algorithmen? Und da haben wir klar natürlich diese Tendenz auf Emotionalisierung, auf Beschleunigung und so weiter, auf Konflikt. Und die zweite Frage ist sozusagen...
Das heißt, da müsste eigentlich an der technischen Seite ein bisschen geschraubt werden, um da auch manche Mechanismen rauszunehmen?
Ja, das ist genau die große sozusagen auch medienpolitische Zukunftsfrage, glaube ich. Ne? Wie ist es um die Kontrolle, die Rechenschaft dieser riesigen, dieser Plattform bestellt, die da wo im Grunde in aller Regel sozusagen auch Inhaber getrieben und kontrolliert, also wo jemand wie Elon Musk irgendwie über unsere kommunikative Infrastruktur entscheidet und sein Verständnis von Meinungsfreiheit da in so einer Art techno-fundamentalistischen Machbarkeitsglauben irgendwie umsetzt. Das ist ja gruselig. Aber wie gesagt, für den Moment muss man damit umgehen. Und zwar jeder für sich, und das haben ja auch die Hörerinnen, die Sie zitiert haben, gesagt, muss man einen bewussten Umgang mitfinden. Und natürlich ist es auch eine gesellschaftliche und eine politische Aufgabe. Es geht wirklich darum, eigentlich mit welcher Medienlandschaft wollen wir leben. Das kann man im Übrigen dann auch nicht mehr rein national lösen. Klar, da ist auch die EU dran. Und ist, ist super wichtig. Aber letzter Punkt, der klassischen Journalismus, klar, ist auch gefordert, da einen Umgang mitzufinden und das dann auch nicht eins zu eins einfach mitzugeben und mitzugehen und sich dem auszusetzen. Aber der Herr Ebert hat ja tatsächlich auch die schwierige ökonomische Lage des Journalismus schon angesprochen. Es betrifft ihn dann unmittelbar, weil er eben dann zahlen muss für einzelne Artikel. Mhm. Aber die Situation des Journalismus finanziell, ökonomisch ist tatsächlich ziemlich prekär. Und das wiederum hat was mit den Plattformen zu tun.
Und Herr Ebert, für Sie steht fest, dass Sie auch aus den sozialen Netzwerken sich jedenfalls erstmal raushalten.
Ja, also ich bin zumindest aus Twitter und Facebook schon sehr lange raus. Ich nutze im Moment alternative Plattformen, die auch im Moment sehr stark eigentlich nachgefragt sind, aufgrund dieser Krise in den herkömmlichen sozialen Medien. Und bin da im Moment sehr gespannt, wie sich das dort entwickelt. Habe auch schon wirklich auch die federführenden Leute aufgefordert, hier auch deutlich mehr auf eine anständige kommunikative Kultur zu achten. Ja, also ich möchte nicht, dass demnächst dann auch da die Bots und die was weiß ich was, Verschwörungstheoretiker oder sonst welche Leute die Federführung übernehmen mit irgendwelchem emotional hergebrabbelten Zeug. Das ist nicht erstens mal gut. Ich vermeide auch solche Kreise in erster Linie, wo ich es kann, aber man kommt nicht immer drum herum. Und die Debatte darum ist ja auch lange geführt worden, aber meines Erachtens nach ohne eine klare Richtung näher zu finden. Mhm. Es ist noch völlig unklar, wie das in Zukunft bei Twitter weitergeht. Es ist unklar, wie sich Facebook da positioniert.
Absolut unklar, auch natürlich durch den Besitzerwechsel gerade zuletzt. Ja, genau. Sie haben Elon Musk angesprochen. Herr Ebert, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, dass Sie sich beteiligt haben hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Informationshunger oder Abstinenz. Verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Und auf diese Frage hat auch vielleicht Gabriele Heise eine Antwort, die uns angerufen hat.
Ja, guten Tag. Guten Morgen. Schön, dass Sie die Sendung haben. Ja, ich habe natürlich Antworten, weil ich jetzt schon über 70 bin und durch viele Erregungsetappen unserer Gesellschaft aktiv und auch mit wachen Antennen durchgelaufen bin. Wir hatten in den 80er Jahren ja eine gewisse therapeutische Haltung zum Frieden und zum Umgang mit Krisen, weil wir so erschöpft durch Studentenbewegung und Angst vor Atomwaffen und Pershings und so etwas waren. Und in meinem Umfeld gab es viele kleine Gruppen, die sich beschäftigt haben, wie sie sich seelisch stabil halten und in die gute Seite wiederkommen, nicht in die Angst. Wir haben uns damals mit Joanna Macy beschäftigt, eine Friedensforscherin und Buddhistin aus den USA. Die hatte ein Buch geschrieben, Mut in der Bedrohung. Und deren Angst war, dass unsere Empathiefähigkeit verschlissen wird durch die Überreizung und Überflutung durch so viele Katastrophennachrichten und die Überforderung, dass wir selbst die Welt retten müssen. Und da gab es viele kleine Gruppen, die sich versucht haben, aufeinander zu beziehen und einander zu stabilisieren und fähig waren, dieses Mitgefühl zu stärken, um überhaupt noch auszuhalten, was alles an Ängsten in uns kursiert. Da war dann viel, das ist spirituelle Richtung, falls Sie das in Ihrer Sendung auch im Blick haben.
Ja, Frau Heise, ich würde gerne aber noch fragen nach Ihrem persönlichen Mediennutzen auch. Also wie halten Sie es dann damit?
Also
wie viel schauen Sie?
Ja, ich bin ziemlich raus aus dem Fernsehen, weil ich gegen Bilder mich nicht genug schützen kann. Also das gucke ich nur, wenn es aktuell ganz besonders dringlich ist. Aber Krimis und all diese Sachen, die nur Erregung erzeugen, gibt es bei mir nicht mehr sehr oft. Und ich meditiere. Ich habe einen Freundeskreis, mit dem ich sehr eng kommuniziere. Und das ist eine starke Basis, um überhaupt die innere Balance zu halten.
Sie haben eben, Frau Heise, von Empathie gesprochen. Empathie wird in gewisser Weise ja auch geweckt durch Nachrichten gerade. Also indem man zum Beispiel etwas von der Welt mitbekommt. Ich nenne als Beispiel mal die prekäre Lage, die schwierige Lage in Ostafrika, wo eine große Hungerskatastrophe droht. So etwas bekommt man mit durch die Nachrichten. Das weckt Empathie. Möglicherweise führt das auch dann dazu, dass man hilft. Ist das dann nicht auch ein positiver Effekt?
Das kann passieren. Hilfreicher wäre es, wenn ich selbst jemanden kenne, der dort lebt und nicht nur einen völlig fremden Kulturkreis über Medien kennenlernen soll, der mich überfordert, dessen Sprache ich nicht kenne, dessen kulturelle Gewohnheiten ich nicht kenne. Dann nehme ich eher als so einen Kantenhocker Anteil kann höchstens auf so einer allgemein menschlichen Ebene sagen, ach, die armen Menschen und um Gottes Willen. Aber Empathie funktioniert ja über die Spiegelneurone. Und wenn ich nie im Leben mit schwarzen Menschen und anderen Kulturkreisen Austausch hatte, dann stumpft das auch wieder eher ab, weil ich mich ja nur noch hilflos fühle. Natürlich kann ich Geld schicken. Das ist ja so eine Entlastung. Aber ob das gleich Empathie ist, da wage ich doch meine Zweifel zu haben.
Das ist ja eine andere Frage. Danke, Frau Heise, für Ihren Anruf. Danke, dass Sie sich beteiligt haben an unserer Sendung, an der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und ich gebe weiter an Florian Meißner, Professor für Medienmanagement an der Hochschule Makromedia in Köln. Denn ja, um nochmal bei dem Thema Empathie zu bleiben, gerade etwas Bewusstsein für die Welt kann ja über die Nachrichten auch geschaffen werden. Das heißt, wenn wir jetzt über die negativen Aspekte darüber sprechen, was Krisen und viel Berichterstattung über Krisen in uns auslösen, es kann ja auch zu etwas Positivem führen, oder nicht?
Da würde ich zustimmen. Also es hilft ja auch nichts. Also ich kann zwar dieses Gefühl auch gut nachvollziehen, dieser Überforderung, was die Hörerin gerade ansprach. Also gerade in diesen Zeiten ist das menschlich auch absolut verständlich. Also ich ertappe mich ja selber manchmal dabei. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es auch letztlich nichts hilft, also den Kopf in den Sand zu stecken. Also wenn wir zum Beispiel an das Thema Klimawandel denken, das ist auch so ein klassisches Thema, wo wir uns so doch, glaube ich, auch relativ machtlos fühlen oft als Einzelpersonen. Ich glaube, da hilft es aber trotzdem, irgendwie informiert zu bleiben, und da hilft es auch, in den Diskurs darüber zu kommen, und das betrifft jetzt dann eben auch wieder sehr die mediale Ebene, nicht nur darüber zu berichten, was weiß ich, dass irgendwie Klimaverhandlungen nicht so erfolgreich sind, wie man sich das gewünscht hätte, oder dass es irgendwie wachsenden Unmut gibt über Klima, also Leute, die protestieren für schärfere Klimamaßnahmen, sondern eben auch dahin zu gucken, was kann man denn auch tun, um Klimaanpassungen zu machen, um irgendwie die Städte zukunftsfähiger zu machen. Also das muss eigentlich eine Gleichzeitigkeit sein, irgendwie aus dem natürlich laufenden Diskurs über, was brauchen wir politisch jetzt für Maßnahmen, für Einsparungen, aber auch, weil wir es ja auch nicht komplett werden aufhalten können, aber auch, also wie passen wir uns einer Klimazukunft an, in der das Leben eben etwas unwirtlicher wird, um es mal vorsichtig auszudrücken, auf der Erde. Also auch das ist dann wieder so eine Art konstruktive Perspektive, weil ich auch den Blick da, also weil ich da nicht nur irgendwie in so ein Nirvana gucke und denke, irgendwie das wird alles ganz schlimm, was da kommt, also sondern eben auch, es hilft einfach auch, sich damit auseinanderzusetzen, was kann getan werden, ja, und ich glaube, darauf müssen wir den Fokus stärker richten.
Das Konstruktive haben Sie jetzt auch nochmal angesprochen, auch das Aktivwerden, ich sage mal, so ein bisschen herauskommen aus der Lethargie, das kann vielleicht ja auch helfen, dann mit Krisen und mit dem Gefühl von Krisen erdrückt zu werden, ein bisschen besser umzugehen, indem man sich selbst aktiviert, aus der Lethargie herauskommt. Das sind so Lösungen, über die wir gleich sicher noch sprechen, nach unseren 11 Uhr Nachrichten. Zunächst mal aber noch ganz kurz bei dem Medienwandel geblieben, über den wir eben schon mal gesprochen haben. Wir reden viel über die Digitalisierung, die digitale Welt, in der wir leben. Und ich möchte einmal ganz kurz erwähnen, dass es dazu natürlich auch eine Studie gibt, zuletzt erschienen, Digitale Resilienz in der Mediennutzung. Darin heißt es, dass 30% der befragten Personen angaben, dass es sie stresse, ständig erreichbar zu sein, über das Smartphone zum Beispiel. 16% gaben an, die digitalen Medien oder durch die digitalen Medien kämen sie kaum noch zur Ruhe. Und 9% befürchteten sogar, dass sie abhängig oder süchtig werden. Wenn wir darauf schauen, das sind natürlich alles Folgen dieser ständigen Verfügbarkeit von Informationen, dieser ständigen Reize, die wir auch haben um uns herum, nicht zuletzt auf dem Smartphone, das wir schon angesprochen haben. Florian Meißner, ist das ein Problem? Wir sind jetzt nochmal bei der Problembeschreibung, dass im Grunde diese Ruhelosigkeit, diese ständige Erreichbarkeit, möglicherweise sogar abhängig oder süchtig werden, dass das alles ja irgendwie gebannt werden muss in dieser neuen digitalen Welt.
Ja, es ist irgendwie paradox, weil ich meine, man hat ja doch auch einiges prinzipiell selber unter Kontrolle. Also ob man jetzt irgendwie bei all seinen Apps eine Push-Mitteilung einstellt oder ob man dauernd erreichbar ist über Messenger und so weiter, das hat man ja prinzipiell selber im Griff. Natürlich gibt es da sozialen Druck und dann ist man doch irgendwie erreichbar. Aber es gibt eben auch diese ganzen Mechanismen, die einen dann natürlich dann da reinziehen und dann doch wieder am Ball halten und dann lässt man sich doch wieder unterbrechen. Also auch das ist irgendwie menschlich und da kann man natürlich nur an die Medienkompetenz dann auch der Einzelnen appellieren, zu sagen, ja, also bewusste Ruhephasen sind etwas, was, glaube ich, uns allen unheimlich gut tut. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, sowas dann auch einzuhalten.
Es führt ja auch nicht nur zu einem Nachrichtenstrom, von dem wir schon mal gesprochen haben, oder einer Nachrichtenflut, sondern zu einer ständigen Überreizung eigentlich, oder?
Ja klar, also alleine die Tatsache, dass man, und das gilt ja auch für das Arbeitsleben zunehmend, dass also durch die irgendwie Heimarbeit und die ganzen Plattformen, über die man mit Kolleginnen und Kollegen kommuniziert, dass man sozusagen ständig aufploppende Nachrichten hat, dauernd unterbrochen wird bei dem, was man gerade tut, das hat natürlich auch so eine Dimension, dass die Konzentration einfach zunehmend schwer fällt aufgrund dieser dauernden Erreichbarkeit.
Über dieses Problem, Herr Meißner, und über die Lösungen, Möglichkeiten daraus. Darüber sprechen wir gleich weiter nach den Nachrichten um 11 Uhr hier in der Lebenszeit. Unser Thema heute: Informationshunger oder Abstinenz. Verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Gleich geht's weiter.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und darin sprechen wir heute über Ihren Nachrichtenkonsum, Ihr Medienverhalten. Informationshunger oder Abstinenz, verändern die aktuellen Krisen Ihr Medienverhalten? Darum geht es und wir diskutieren mit folgenden Gästen: Florian Meißner, Professor für Medienmanagement an der Hochschule Makromedia, und Leonard Novi, Journalist und Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Und Sie können sich gerne beteiligen, Sie können uns anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Genauso wie das Frau Engelhorn getan hat. Sie hat uns geschrieben: Mir fehlen bei den ganzen Nachrichten und Informationen auch regelmäßig positive Nachrichten. Es gibt auch gute Nachrichten, leider hört man nie davon. Sie wünscht sich also da ein bisschen einen anderen Blick vielleicht in den Nachrichten. Und gemeldet hat sich auch Frau Müller bei uns. Sie sagt, sie nutzt selbst wenig der sozialen Medien, aber Informationen gehen nicht spurlos an ihr vorüber und sie fühlt sich oft erst einmal halb informiert, wenn sie diese nutzt. Das sind zwei Hörerinnen-Meinungen, die uns erreicht haben. Und wir haben eben schon ein bisschen über die, ja, auch die psychischen Effekte gesprochen, die gerade die negativen Nachrichten bei einem auslösen können. Eine Studie aus Großbritannien zeigt unter anderem, dass sogar die Leistungsfähigkeit nachlassen kann und die eigenen Alltagssorgen größer wirken als ohne Nachrichtenkonsum bei negativen Nachrichten. Dahinter steckt auch ein Gefühl der Ohnmacht. Leonard Novi, Journalist, sind Sie, und Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Also hat der Journalismus da tatsächlich auch eine Verantwortung in gewisser Weise für das Wohlbefinden vieler Leute?
Kann man das so sagen? Sicher, ich meine, es ist nicht seine primäre Aufgabe, aber er hat in jedem Fall Folgen oder Konsequenzen darauf. Und viele der Stimmen, die wir jetzt gehört haben, auch Frau Heise vorhin, die deuten ja auch darauf hin. Ich glaube, die Antwort kann jetzt nicht sein, dass der Journalismus irgendwie nur noch positive Nachrichten bringt und liegt auch nicht in so einer Art Schönfärberei. Aber die Frage ist ja schon, bestärkt die Art und Weise der Berichterstattung, der Darstellung von Krisen, bestärkt er das Gefühl der Leute, das Empfinden der Leute von Kontrollverlust, von Ohnmacht, das Gefühl, man hat ohnehin keinen Einfluss mehr auf das, was da um einen herum geschieht? Oder liefert er auch Antworten darauf? Und das hat ja Herr Meißner vorhin auch gesagt. Und ich glaube, dass es eine genuine Aufgabe des Journalismus ist, genau das zu tun. Immer schon, also auch im Sinne seiner klassischen Aufgaben, da geht es ja eben nicht nur darum, sozusagen Negativität abzubilden, sondern auch Kontext und Perspektiven aufzuzeigen. Und darin wiederum liegt, glaube ich, auch ein Schlüssel zu seiner Zukunftsfähigkeit, zu seiner Relevanz, zu der Wahrnehmung und der Nutzung von Journalismus. Und deswegen finde ich dieses Konzept des konstruktiven Journalismus, über das wir schon gesprochen haben, klar, es ist eine Antwort darauf. Man muss eben schauen, wie man sozusagen der Rolle, der Relevanz, der Funktion von Journalismus heute im digitalen Zeitalter unter ganz anderen technologischen und gesellschaftlichen Bedingungen, inwieweit man ihm Rechnung trägt. Und da muss es, glaube ich, mehr hingehen im Sinne von so einer konstruktiven Perspektive, weil die macht auch, dafür braucht man Journalisten. Die macht eben Arbeit, das zu leisten. Und das kann man nicht mal eben sozusagen in einem Tweet oder so machen. Also genau die Rechercheleistung, die sich auch gewünscht wurde, die kann sich dann eben darin auch abbilden.
Das wollen wir gleich nochmal weiter vertiefen, diesen neuen Ansatz auch im Journalismus vielleicht. Aber nochmal bei dem Punkt geblieben, den uns Frau Engelhorn ja geschrieben hat. Sie wünscht sich mehr positive Nachrichten. Wäre das auch ein Gedanke, dass man eine positive Nachricht mal gezielt auch platziert in den Nachrichten?
Das kann man sicherlich machen, sollte man machen. Die gibt es ja auch, hat sie ja auch gesagt. Ich glaube, das muss man jetzt nicht sozusagen zum Programm erklären, so heute nur positive Nachrichten. Das hat es ja das ein oder andere Mal auch schon gegeben. Aber klar, es ist sozusagen, glaube ich, ein Ergebnis dessen, was ich so gerade gesagt habe, dass man, wie gesagt, dass man solche Perspektiven und eben tatsächlich auch gute Entwicklungen, dass man die auch aufzeigt und nicht zuletzt um zu schauen, auch wenn es kleine Beispiele sind, Stichwort Klima, Herr Meißner hat es ja auch angesprochen, was kann man davon lernen, um sozusagen auch so eine Art von Handlungsorientierung da reinzubringen angesichts von Entwicklungen, die einen natürlich oft ohnmächtig und voller Angst irgendwie auf die Welt blicken lassen.
Alex Weber würde ich gerne zu Wort kommen lassen, der uns angerufen hat aus Baden-Württemberg. Hallo, Herr Weber.
Hallo, guten Morgen.
Sie klingen jung und Sie sind auch jung, wie ich hier lese.
Richtig,
wie alt sind Sie?
Ich bin 19.
Und konsumieren welche Medien und wie oft?
Ja, ich glaube, die leichtere Frage wäre, wie oft nicht.
Okay.
Also was alles
angeht. Ständig also am Handy, am Smartphone.
Ja, ein bisschen das Klischee vom Jungen, ja, ich weiß. Aber nee, es ist wirklich so, also auch natürlich auch die klassischen Medien, sage ich jetzt mal, also Nachrichten, Radio, ne? Sonst würde ich ja nicht anrufen.
Wir freuen uns sehr, aber die Perspektive ist ja einfach interessant, denn es gibt ja unterschiedliche Studien, die ja auch zeigen, dass sich natürlich der Nachrichtenkonsum auch je nach Alter verändert, beziehungsweise in den unterschiedlichen Altersgruppen völlig anders aussieht. Also ganz verkürzt gesprochen, die TV-Nutzung, die ist besonders in den älteren Altersgruppen stärker oder wird immer stärker, je älter die Personen sind, und umgekehrt die Online-Nutzung, die ist natürlich gerade in den jungen Altersgruppen ganz besonders hoch. So ist es auch bei Ihnen. Das heißt, Sie sind vor allem tatsächlich dann online unterwegs, um richtig, Nachrichten zu suchen. Ja. Auf welchen Plattformen?
Jetzt sei es Instagram oder auch auf Google oder YouTube, Twitter, eigentlich Facebook, eigentlich alles. Mhm. Aber Facebook eher weniger.
Nun reden wir ja heute darüber, was gerade jetzt diese Krisensituationen, die wir erleben in den zurückliegenden Jahren, auch aktuell, was die mit dem Nachrichtenkonsum machen. Stichwort Corona, Stichwort russischer Angriffskrieg in der Ukraine oder vieles mehr. Natürlich auch die Klimakrise. Was macht das mit Ihnen?
Also vielleicht bin ich nicht der Einzige. Also viele meiner Freunde geht es auch so. Es hat so ein bisschen angefangen in der Corona-Zeit, noch vor 2 Jahren. Wir waren da alle in der Schule, in der Oberstufe, Und da hat es angefangen, dass eine schlechte Nachricht nach der anderen kam. Mhm. Und das hat dann angefangen, weil bei Instagram oder sei es bei Twitter, da ist ja die Frequenz viel, viel höher. Mhm. Und die Erreichbarkeit und der Umfang ist ja auch viel größer. Und deswegen haben wir, ja, klingt vielleicht hart, aber man ist langsam abgestumpft. Mhm. Weil es sind so manchmal auch wirklich so unvorstellbare Nachrichten, dass man da vielleicht auch abschaltet. Und viele meiner Freunde haben gesagt, nee, Nachrichten, die, also jetzt auf jung gesagt, gebe ich mir nicht mehr. Mhm. Ja, also das ist es mir nicht wert, weil dann war bei manchen wirklich der Tag kaputt. Einfach nur, weil es wirklich schlechte Nachricht nach schlechter Nachricht nach schlechter Nachricht war. Und es ist klar, es ist halt die Situation gerade, aber ja, man hört sich's halt an und dann sagt man, ja, ist wieder was Schlimmes in der Ukraine, ja, ist wieder was Schlimmes in Deutschland. Und oftmals, also die Jungen haben dann halt meistens auch gar kein Verständnis mehr. Also
Sie haben gesagt, abgestumpft. Ich frage mal, in dem Sinne, also eher in einem negativen Sinne oder eher so, dass man ein bisschen vielleicht ja auch routinierter mit Nachrichten umgeht, weil man manches schon gelesen oder gehört hat?
Also ich würde ein bisschen von beidem sagen. Also schlecht in dem Sinne, dass man halt ein bisschen die Empathie verliert. Mhm. Weil am Anfang war man halt mehr geschockt von zum Beispiel Nachrichten aus der Ukraine, wo jetzt ein Kriegsverbrechen aufgelegt wurde. Oder wenn es jetzt wieder darum ging, dass irgendwo Missstände sind oder so etwas. Aber klar, Routine geht mit einher. Also ich persönlich weiß, dass ich oftmals auch Double-Check oder Triple-Check. Also wenn ich jetzt irgendwas auf Instagram lese, glaube ich das nicht sofort. Mhm. Und dann gucke ich vielleicht noch auf etablierten Medien, ob die da noch was dazu haben. Google das mal, recherchiere da mal. Also da ist vielleicht auch ein bisschen Kompetenz dahinter, wenn man halt tagtäglich damit sich beschäftigt.
Ja. Das wird sicherlich jeder Medienforscher gerne hören, dass da sozusagen auch die Quellen gecheckt werden und dass ja nicht alles gleich geglaubt wird. Aber nochmal in der Konsequenz auch dieses Medienkonsums gefragt, haben Sie da manchmal darüber nachgedacht, vielleicht auch erstmal nicht reinzuschauen, das Handy beiseite zu legen oder Instagram-Account dicht zu machen?
Ja, die Sache ist ja die, ganz oft guckt man unbewusst drauf. Also man kriegt hier Push-Nachricht. Oder man scrollt durch Instagram durch oder man wischt und wischt und wischt und dann kommt da halt mal was, dann bleibt man halt auch hängen.
Aber man könnte sich ja entziehen, man kann ja sagen, okay, ich lösche meinen Account.
Ja, aber da gibt es, glaube ich, also für mich persönlich gibt es mehr Vorteile als Nachteile. Mhm. Also klar gibt es da immer wieder Nachrichten, die unangenehm sind, aber ich fände es schlimmer, das nicht zu wissen, als es zu wissen.
Vielen Dank, Alex Weber, dass Sie uns angerufen haben und dass Sie uns das so geschildert haben. Aus der Perspektive einer jungen Generation, Florian Meißner, das ist interessant zu hören. Natürlich sagt Alex Weber, da sind die Vorteile größer. Ich will mich dem ja auch gar nicht entziehen, aber ja, ich stumpfe und das sehe ich auch bei anderen, ich stumpfe in gewisser Weise ab.
Ja, also zum einen würde ich auch gerne kurz was dazu sagen. Man kann natürlich jetzt leicht sagen, jetzt lösche ich meinen Social-Media-Account, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, also der Herr Weber stammt aus einer Generation, die mit Nachrichtenangeboten oder mit Informationsangeboten groß geworden ist, die ihnen sozusagen algorithmisch aufbereitet werden. Und das ist eine völlig andere Art der Nachrichten- und Informationsnutzung. Mhm.
Das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Also es wird nicht in einer Redaktion kuratiert, was kommt in die Nachrichten, was nicht, sondern darüber entscheidet letztendlich der Computer, der Algorithmus.
Der Algorithmus und natürlich auch das, was er, auch die Daten, die bekannt sind über einzelne Nutzer, entscheiden dann, was also in der Timeline landet. Mhm. Und das ist natürlich so optimiert, dass man auch hängen bleibt, so wie der Hörer das gerade beschrieben hat. Und das ist deswegen nicht so, also in der Umsetzung, glaube ich, dann auch nicht so leicht zu sagen, dann bleibe ich dem komplett fern. Mhm. Ne, das ist einfach in dieser Generation auch eine andere Nachrichtennutzung. Das muss man einfach sehen. Ich glaube, der Hörer geht da sehr kompetent mit den Informationen um. Also wie Sie schon gesagt haben, das wünscht man sich so tatsächlich. Das ist natürlich auch eine Art, damit umzugehen, die natürlich sehr gut ist. Wir beobachten aber natürlich auch, und das ist jetzt gerade auch im Kontext des Ukraine-Krieges auch nochmal in Zahlen nachgewiesen worden, dass viele natürlich auch einen anderen Weg gehen. Und dort, also die nutzen zwar weiterhin auch Medienangebote und natürlich auch viele soziale Medien, aber versuchen dann wirklich nachrichtliche Inhalte einfach auch gezielt zu umgehen. Das, was der Herr Novi vorhin schon mit News Avoidance ansprach, also Vermeidung von Nachrichten, das hat zuletzt deutlich zugenommen und ist natürlich auch etwas, was mir sehr viel Sorge bereitet. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sehr intensiv jetzt gerade Nachrichten nutzen. Also das fällt da auch so ein bisschen auseinander, wie Menschen damit umgehen.
Wobei man dann aufpassen muss, dass es nicht zu einer Art von, ja, der Begriff ist, glaube ich, schon mal gefallen, Doomscrawling kommt, dass man im Grunde nur noch in einer Schleife oder beziehungsweise exzessiv an den negativen Nachrichten hängt.
Ja klar, also das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Also wenn man, also im Englischen gibt es diesen Begriff des Rabbit Holes, also des Kaninchenbaus, wenn man da also immer weiter einsteigt und sich dann gar nicht mehr losreißen kann, also das ist natürlich, das hat dann natürlich auch eine sehr deprimierende Wirkung unter Umständen und sorgt dann wieder für andere Probleme. Also da, das ist natürlich auch eine Aufgabe an Medienkompetenz, so wie der Herr Weber das schon auch vorbildlich macht und wir andere das auch hier in der Runde schon beschrieben haben, sich natürlich auch mal punktuell zumindest auch zu entziehen oder auch mal einen Cut zu machen und jetzt mal auszusteigen. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt prinzipiell auf soziale Netzwerke verzichte, weil dafür haben sie dann einfach auch mittlerweile einen zu großen Stellenwert und zu viele Vorteile für viele Nutzerinnen und Nutzer.
Alex Weber hat sich bei uns gemeldet, der aus einer jungen oder aus der jüngsten Generation kommt, der Mediennutzenden. Es ist interessant, dagegen zu stellen, die Erfahrungen bzw. die Meinung einer anderen Hörerin. Frau Ahrens schreibt uns, sie ist über 80 und sie sagt, sie konsumiert gar keine Nachrichten mehr. Die Menschen sollten sich mehr auf sich selber konzentrieren. Leonard Novi, würden Sie sagen, es ist auch eine Frage des Alters bzw. zu welcher Generation man gehört, ob man sich entziehen kann, wenn wir jetzt nochmal auf Instagram oder auf andere Plattformen schauen, über die vielleicht auch in der jungen Generation einfach ganz viel der Alltagskommunikation passiert, da kann man sich nicht entziehen?
Ja, also ich glaube, man muss erstmal unterscheiden, sozusagen kategorial unterscheiden, reden wir über Medienkonsum und Mediennutzung oder reden wir über Nachrichtenjournalismus. Ja. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe und kam ja jetzt auch schon durch. Eben die sozialen Medien sind ja beileibe eben nicht nur Nachrichten, sondern das ist eben selbstgenerierter Content und Unterhaltung. Und im Übrigen für Facebook und so sind Nachrichten fast vernachlässigenswert. Damit machen die irgendwie wenigstens Geld. Da muss man dann unterscheiden, wenn es jetzt um Nachrichten, Krisenberichterstattung und so weiter geht, da stellen wir fest, so der Forschung zufolge, dass es dann doch eher junge Leute sind. Im Übrigen auch tendenziell eher Frauen, die sich sozusagen den Nachrichtenstrom da entziehen.
Also um die Frage nochmal präziser zu fassen, ja. Es ist schon eine Frage des Alters, ob man sich den Nachrichten entziehen kann oder nicht.
Ja, also zumindest stellen wir fest, dass dieses Phänomen der News Avoidance, der Vermeidung von Nachrichten, eher jüngere betrifft. Mhm. Und ich glaube, bei den älteren Generationen ist klar, dass die jetzt nicht in dem Maße auf soziale Medien und so weiter angewiesen sind wie Herr Weber. Und da hat ja Herr Meissner schon klar gesagt, für diese Generation ist es nicht nur wegen dieses Suchtfaktors, und der ist natürlich klar angelegt. Also diese Plattformen, gerade TikTok, sind natürlich so konstruiert, dass man da dranbleibt. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das auch im Detail anschaut. Aber nicht nur wegen des Suchtfaktors, sondern es ist sozusagen für deren soziales Leben natürlich auch total relevant. Das ist mit enormen Kosten, wenn man so die empfundenen, aber auch praktischen Kosten verbunden, das mal eben so einfach dann abzuschalten und seine Accounts zu löschen. Mhm. Insofern klar, das ist dann schon von Generation zu Generation unterschiedlich.
Und was ist dann mit der Idee, vielleicht mehr Gespräche, den persönlichen Kontakt, soweit das möglich ist, zu suchen, als Nachrichten zu schauen?
Ja, das würde ich natürlich immer unterschreiben, dass das wichtig ist. Aber das ändert ja nichts daran an der wirklich ganz zentralen Bedeutung von Journalismus und Medien, gerade in diesen Krisenzeiten, die wir erleben. Also unsere Gesellschaften stehen natürlich unter Stress. Ich wollte das eingangs auch nicht bagatellisieren, als ich gesagt habe, es gab immer schon Krisen. Die Zeiten sind besondere und da braucht es eben Journalismus, nicht nur, weil er uns irgendwie Informationen liefert, sondern eben, weil er auch diesen kommunikativen Überfluss, der da um uns herum ist, weil er den filtern kann, weil er aber auch sozusagen uns zeigen kann, wie das gesellschaftliche Gespräch verläuft, was andere Leute eben denken und sagen, die vielleicht nicht in meinem persönlichen Umfeld Umfeld sind. Also diese sogenannte Integrationsaufgabe, ne, das gesellschaftliche Gespräch zu organisieren und dann auch zu sowas beizutragen wie Meinungsbildung, gesellschaftliche Selbstverständigung. Wie wollen wir denn mit diesen ganzen Krisen umgehen? Dafür ist ja eigentlich Journalismus da. Und wir stehen jetzt wirklich vor der Aufgabe, sozusagen zu schauen, individuell, klar, wie nutzen wir das, aber auch gesellschaftlich, mit welcher Art von Journalismus wollen wir denn in Zeiten von großen Plattformen, die da aus Silicon Valley gesteuert werden, welche Art von Journalismus wollen wir als Gesellschaft eigentlich haben? Wie verhält er sich zu diesem zur Digitalisierung? Wie kann er da irgendwie Relevanz entfalten, aber auch anschlussfähig bleiben an das, was sich jeder Einzelne so wünscht, was er sich erwartet? Und diese Debatte führen wir ja im Übrigen auch gerade, wenn es darum geht, ne, was sollen ARD und ZDF in Zukunft leisten? Mhm.
Wir sind ja schon dabei, ein paar Lösungsansätze auch zu besprechen und Nachrichtenpausen zu haben, sich Nachrichtenpausen zu nehmen. Das könnte ja auch so ein Punkt sein. Florian Meißner hat eben schon mal angesprochen, dass er zum Beispiel die sozialen Medien vermeidet, am Abend zu konsumieren, kurz bevor es ins Bett geht, einfach um ein bisschen aus dem Nachrichtenstrom herauszukommen. Aber was können Nachrichtenpausen bewirken, um aus so einem Krisendenken vielleicht herauszukommen, Herr Meißner?
Ja, ich glaube, also wenn man, also erstens mal herrscht ja doch in sozialen Netzwerken oft auch ein rauer Umgangston, das hat auch damit so ein bisschen zu tun.
Mhm. Das heißt, es sind gar nicht nur die negativen Nachrichten, die einem begegnen, sondern vielleicht möchte man auch aus diesem Biotop ein bisschen raus.
Ja, genau. Es ist beides. Es ist einfach eine große Negativität und es ist auch wirklich die Aggressivität, die man ja auch in sozialen Netzwerken oft erlebt und sei es passiv-rezipierend, die einen dann einfach stresst. Und also ich kann jetzt mal für mich sprechen. Ich persönlich kann das vom Schlafengehen nicht so gut haben, auch wenn ich mich den ganzen Tag über wirklich sehr intensiv auch mit Medieninhalten auseinandersetze. Aber weil wir jetzt ja so ein bisschen auch nach vorne blicken, also ich glaube, gerade in Krisenzeiten, da reden wir ja auch viel über Resilienz. Also wie gelingt es einem, mit Krisen umzugehen, sich selber zu schützen, zu gucken, dass es einem gut geht. Und da ist, finde ich, vorhin ein ganz wichtiges Stichwort gefallen. Ich glaube, Frau Heise war es, die gesagt hat, dass es für sie einfach total wichtig ist, mit ihrem persönlichen Netzwerk, also ein enges persönliches Netzwerk zu haben, sich auszutauschen, Freunde, Freundinnen zu treffen. Also das ist sowas, was man in der Forschung als soziales Kapital bezeichnet. Und das ist einfach unheimlich wertvoll. Das ist eine unfassbar wichtige Ressource, um so Krisenzeiten auch psychisch gut zu überstehen. Und das andere ist für mich so das kommunikative Kapital, wenn man so will. Also eigentlich die Mediennutzung sind natürlich auch eine ganz wichtige Quelle, weil ich brauche ja auch Informationen, um in Krisensituationen umzugehen. Das heißt also bewusste Pausen, ja, aber auch, ich glaube, der Kopf in den Sand stecken ist auch nicht die Lösung, weil mir doch gerade der Journalismus in Krisenzeiten, wie schon Herr Nowy gesagt hat, viele, viele wichtige Informationen auch liefert.
Wie ist es, Medienroutinen zu entwickeln und sich immer auch selbst zu fragen, möchte ich gerade informiert werden oder wo finde ich jetzt vielleicht auch gerade die richtige, die gute Berichterstattung?
Ja, also Routinen ist sicherlich nicht schlecht, wobei das in der heutigen Zeit finde ich aber auch nicht einfach umzusetzen ist. Mhm. Also wir haben schon viel über Push-Mitteilungen und über irgendwie süchtig machende soziale Medien ja auch gesprochen. Also das steht, glaube ich, so einer starken Routinisierung, steht die heutige Medienwelt so ein bisschen entgegen. Mhm. Also das ist insofern, glaube ich, schwierig.
Interessant fand ich, dass Leonard Nowy eben angesprochen hat, dass es eigentlich von öffentlich-rechtlicher Seite noch einen Nachrichtenkanal bräuchte, vielleicht auch um Themen zu bündeln oder um die Berichterstattung zu bündeln, das würde doch noch zu noch mehr Berichterstattung, zu noch mehr Nachrichten führen.
Ja gut, aber das ist natürlich auch dann ein Medium, wo also immer, wenn ich sozusagen große Unsicherheit habe, was passiert da gerade da draußen in der Welt und wenn das Informationsbedürfnis hoch ist, da also gezielt einschalten zu können, das ist natürlich dann schon auch eine wichtige Orientierung potenziell. Ne? Mhm. Wobei es dann natürlich auch diverse Online-Angebote gibt, die das ja auch leisten. Aber es ist halt dann gut, wenn man weiß, auf welche Quellen man sich verlassen kann, gerade in Krisenzeiten.
Herr Nowy.
Ja, darum ging es mir. Aber das ist natürlich nicht kein Patentrezept und nicht die alleinige Lösung. Aber wenn man mich jetzt fragt, was können die Öffentlich-Rechtlichen tun, Und wo liegt der Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen zu einer Art Krisenberichterstattung? Dann geht es natürlich eben, geht es aus meiner Sicht eben nicht nur darum, irgendwie schnell irgendwie einen Brennpunkt irgendwie aufzusetzen oder so, sondern auch nachhaltig und kontinuierlich zu informieren. Und wie Herr Meissner es gesagt hat, eben so einen Ort dafür auch zu schaffen, wo digital und linear eben umfassend informiert wird und dann eben auch diese Art von Kontextualisierung stattfindet, die über die wir gesprochen haben. Ne? Also
ein Ort für konstruktiven Journalismus.
Naja, zum Beispiel, der aber trotzdem aber eben auch wirklich dann eben aktuell ist, ne, und schnell ist und so weiter. Aber ich glaube, das kann man schon zusammenbringen. Und es gibt ja auch verschiedene sozusagen Spartenkanäle von ARD und ZDF. Aber ich glaube, das kann man sinnvoll nochmal bündeln. Und nicht zuletzt irgendwie Corona hat uns auch gezeigt, wie wichtig Auslandsberichterstattung, vor allem aber Wissenschaftsjournalismus eben sind. Das ist irgendwie, wenn man so will, keine Sparte für sich, sondern Wissenschaftsjournalismus war und ist, wenn man so will, da auch Politikjournalismus. Und all das kann irgendwie in solchen Angeboten ja auch dann mit stattfinden.
Glauben Sie, da haben die Medien auch gerade in der Corona-Zeit einiges gelernt?
Ja, das glaube ich schon. Also wenn man sich jetzt so den Verlauf der Corona-Krise anschaut, dann sieht man klar diese Lerneffekte. Herr Meissner hat es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ne? Und das war ja irgendwie wirklich eine beispiellose, also zumindest in jüngerer Geschichte, eine beispiellose Situation mit massiver Unsicherheit, wie sie Krisen ja immer so zu eigen ist, mit einer wahnsinnigen Dramatik, wo man einfach auch als Journalist sich dann ein Stück weit auch überfordert gezeigt hat, aber eben auch eine Krise, die sozusagen die Vorläufigkeit von Wissen so aufgezeigt hat. Ne? Also, dass sich so Einschätzungen und Entscheidungen im Verlauf der Krise immer weiter erst anpassen müssen. Und da in dieser Situation haben sich die Medien und haben die Medien den Umgang mit dieser Krise klar auch verändert. Wenn man jetzt den ersten mit dem zweiten Lockdown und den dritten miteinander vergleicht, gab es schon eine Veränderung. Ich glaube, der Journalismus hat unter anderem gelernt, dass man sozusagen auch transparent macht, wo man unsicher ist und wo, wenn man so will, Kontingenz herrscht und wie man mit Zahlen umgeht. Das war ja auch dieser Inzidenzfetisch. Das trifft aber im Übrigen nicht nur den Journalismus, sondern auch das RKI. Da hat man heute ja einen ganz viel differenzierteren Umgang und darum geht es halt bei dieser Art von Kontext.
Differenzierte Berichterstattung nutzen, bewusste Pausen vielleicht auch setzen, eine bewusste Auswahl vornehmen. Das können Lösungen sein, wenn es um die Informationsflut geht. Ganz am Anfang habe ich nach Ihrem letzten nachrichtenfreien Tag gefragt, Herr Meissner und Herr Novi. Am Ende dieser Sendung frage ich nochmal, wann nehmen Sie sich den nächsten Tag vor, an dem Sie mal wieder ganz auf Nachrichten verzichten?
Also frühestens im nächsten Urlaub, glaube ich, ist das realistisch.
Okay. Leonard Novi, wie ist es bei Ihnen?
Doch, das ist dann immer Weihnachten. Weihnachten, erster und manchmal sogar der zweite Weihnachtstag. Und das wird vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer, der Zuhörerin auch so gehen. Das ist dann immer was ziemlich Besonderes.
Also vielleicht kann man diese Weihnachtstage, die besinnlichen Tage dann auch nutzen, um zumindest den Medien oder auch den Nachrichtenkonsum ein bisschen zurückzufahren. Wir haben heute in der Lebenszeit gesprochen über dieses Thema Informationshunger oder Abstinenz. Und wir haben gefragt, verändern die aktuellen Krisen ihr Medienverhalten? Mit Florian Meissner und Leonard Novi. Ich danke Ihnen ganz herzlich, allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Ihnen einen guten Tag. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss.